Auch ich möchte mich dem Dank anschließen meiner Vorrednerinnen an das Team des Hauses der Kulturen der Welt und an Antje Ehmann für die Vorbereitung und die Einladung zu dieser Tagung. Dem möchte ich einen besonderen Dank an Matthias Reimann anschließen, der mir geholfen hat, mein Bewegtbildmaterial mit untertitelten Versionen zusammenzustellen. Ich möchte von einem Prinzip ausgehen, mit dem Jacques Rancière die Grundidee eines revolutionären Pädagogen zusammenfasst. Zitat: Die Erziehung ist wie die Freiheit. Sie wird einem nicht gegeben, man nimmt sie sich. Ich zeige eingangs einen Auszug aus dem Peter Weiß gewidmeten Porträt, in dem Harun Farocki eine Frage stellt, die genau dieses von Rancière beschriebene Prinzip der Selbsterziehung betrifft. Ich fange also mit diesem Ausschnitt an aus Zur Ansicht Peter Weiß.
Sie sagen, Sie übertragen vieles, was Sie selbst erfahren haben, auch auf eine andere Existenz und auf das Leben von Menschen, die Sie kennengelernt und studiert haben. Und das gehört ja wohl zur Methode des Schreibens immer, dass man Erfahrungen von sich selbst auf eine andere Figur überträgt, die in einer anderen Situation ist. Und dieses Erkämpfen müssen des Wissens, ist das eine eigene Erfahrung von Ihnen?
Im allerhöchsten Grad, denn diese Erfahrung begann in der Schulzeit schon und sie begann damit, dass meine Schulzeit sehr früh unterbrochen wurde, dass ich eigentlich gar keinen richtigen Schulgang hatte, sondern als 14-, 15-Jähriger aus der Schule herausgerissen wurde durch den Narzissmus und in eine Welt kam, in der ich überhaupt keine kaum existenzielle Grundlagen hatte. Andere, als dass ich mich meiner bürgerlichen Familie unterstelle und das täte, was die Eltern von mir sich erwünschten. Das habe ich ja schon ganz früh her schon kaum mehr getan, sondern ich wählte den Beruf des Malers und begann zu malen und kam damals schon in eine proletarische Existenz, in dem Künstler sein und gleichzeitig im Exil leben die Voraussetzung ist für ein völliges, eine Machtlosigkeit und ein Proletariat, das man schon fast ein Lumpenproletariat noch nennen konnte. Also auf diese Weise hat der Ich-Erzähler doch sehr starke Berührungspunkte mit dem Ich, der das Buch schreibt, weil die Erfahrungen nicht so sehr unterschiedlich sind. Ich habe nicht so früh schon in der Fabrik gearbeitet, das kam erst dann in der Immigration in Schweden jahrelang, aber die Erfahrungen waren mir bekannt.
Aber es ist sicher ein anderer Zugang in Ihrem Interesse zur Kultur damals noch gewesen, als das Interesse an Kultur teilzunehmen für
Natürlich,
die Proletarier der Arbeiterbewegung.
Natürlich hatte ich das große Privileg, dass ich schon als Kind immer in einem Haus aufwuchs, wo es Bücher gab und wo ich schon also vor 33 Mahagoni und die Drei-Groschen-Oper gehört hatte und wusste, wer Brecht war und schon erfahren hatte, wer Münzenberg war und Trotzki und Lenin. Das sind Dinge, die ich mir damals schon erlesen hatte, nicht? Aber das ist klar, das ist ein großer Vorteil der Menschen gegenüber, die ich schildere, die aus einem Milieu kommen, wo es kaum Bücher gibt und wo auch der Zugang zu Büchern, der Zugang überhaupt zu Bibliotheken den meisten Menschen versperrt ist. Das müssen diese Menschen sich erobern. Sie müssen finden, sie müssen erfahren, dass es möglich ist, sich Kenntnisse zu verschaffen.
Harun hatte ein besonderes Interesse für Autodidakten und für Menschen, die sowohl in der Welt der Arbeiter und Handwerker wie auch in der Sphäre der Kunst oder Literatur zu Hause waren. In dem Fabrikantensohn Peter Weiß, den das Exil sehr jung in eine proletarische Existenz getrieben hatte, wie Sie gerade gehört haben, schien er geradezu einen Wahlverwandten getroffen zu haben. Nicht nur die Frage nach dem Zugang zum Wissen, sondern auch die Methode der Recherche interessierte ihn bei Weiß ganz besonders, der von der Malerei und vom Film zur Literatur fand. Der Schriftsteller erwähnt an anderer Stelle dieses Gesprächs, dass er in den Jahren als Dokumentarfilmemacher viele Erfahrungen gesammelt hatte, in denen es darum ging, Zitat, das Milieu genau zu schildern. Farocki interessierte sich in diesem Gespräch über Realismus, in die Ästhetik des Widerstands, Einerseits für autobiografische Quellen des Romans, andererseits insbesondere für die Arbeitstechnik des Schriftstellers, dessen Notizbücher, Skizzen und Materialien, hier eine Architekturzeichnung, er mit großem Interesse und detailreicher Kenntnis fragend kommentiert. Seine Faszination gilt augenscheinlich der Kraft der Beschreibung, mit der bei Weiß die Wurzeln geschichtlicher Vorgänge dargestellt und aus der Gegenwart beobachtet werden. Farocchi drehte dieses Gespräch mit Peter Weiß 1979, noch vor dem Erscheinen des dritten Bandes des monumentalen Romans, der hier verhandelt wird. Er betont in diesem Porträt besonders die Stellen, an denen bei Weiß das Bewusstsein um die historische Bedingtheit und um die Medialität der Erzählung anklingt, die immer auch Wiedererzählung ist, eine Form Zeitlichkeit darzustellen, Erfahrung zu artikulieren. Wenige Jahre zuvor, in »Es stirbt allerdings ein jeder«, einem streng auf persönliche Zeugenschaft ausgerichteten Film, den Renate Sami 1975 über Holger Mainz kurz nach dessen aufsehenerregendem Tod durch Hungerstreik in Stammheim gedreht hatte, ich meine nicht den Film, kommt Harun Farocchi selbst ausführlich als Zeitzeuge zu Wort. In Samis Porträt entfaltet der gefilmte Filmemacher zunächst mehr als 4 Minuten lang während einer einzigen Einstellung einen Fächer an Erinnerungen, deren Erzählung er zuvor augenscheinlich sowohl im Inhalt als auch in der Form ganz genau überlegt und ich würde sogar sagen dramaturgisch vorbereitet hat. Bevor er überhaupt dazu ansetzt, etwas über Mainz zu sagen, bestimmt Farocchi seine eigene Redeposition. Er stellt fest, ich zitiere: Ich möchte versuchen, über Holger so zu erzählen, dass keine Interpretationen gegeben werden, sondern einfach nur ein paar Tatsachen und keine Bewertungen, die nachträglich dazu führen, zu sagen, aha, das hat zu diesem oder zu jenem geführt. Zitat Ende. Erst nach dieser Präambel setzt der eigentliche Zeugenbericht ein. Dann sagt er eben: Kennengelernt habe ich den Holger 1966 bei der Aufnahmeprüfung zur Filmakademie und so weiter. Farocchi beschreibt in dieser Stellungnahme als ehemaliger Studien- und Zeitgenosse zunächst, was er seinerzeit von Mainz über das Feld des Ästhetischen gehört und noch nicht verstanden hatte. Etwa Konzeptionen des Tons, wie sie von Godard oder Straub vertreten wurden. Über Mainz' Film Oskar Langenfeld, den er im Gespräch einen Dokumentarfilm ohne besondere Höhepunkte nennt und dessen genaue Darstellung von Alltagseinzelheiten er hervorhebt, stellt Farocchi dann fest, ich zitiere: Auch die Radikalität von so etwas habe ich damals eigentlich nicht richtig begriffen. Eine genaue Beschreibung, so lautet sein Schluss, bedeutet viel mehr Anstrengung und, ich zitiere, strahlt erst einmal viel mehr Kraft aus als die vielen Erklärungen, die Die Linke über alles produziert. Also dieses Zitat stammt aus 1975. Eine solche Ästhetik des Beschreibens sollte Farocchi seinerseits in vielen seiner eigenen Filme anwenden, allerdings nicht ohne gleichzeitig Funktion und Möglichkeit der Darstellung zu hinterfragen, sehr oft innerhalb eines Spannungsverhältnisses von Wort und Bild. Bei Farocchi ist die Genauigkeit der dokumentarischen Beobachtung an die Materialität der Aufnahme gebunden. Falsch darf zwar das Vorfilmische, das gefilmte Spiel sein, denn als dem als solchem eine spezifische ästhetische Kraft oder aber, wenn es aus der Wirklichkeit stammt, ein gesellschaftliches Symptom zugeordnet werden kann. Falsch darf aber nicht die kinematografische Geste selbst sein. Farocchi geht es nicht darum, möglichst viele Details einer Alltagserfahrung möglichst realistisch darzustellen, sondern eine Geistesgegenwart zu erzeugen, die Platz für Assoziationen und Erinnerungen schafft. Die filmische Darstellung soll nicht bloß ein Fenster zur Welt eröffnen, sondern eine Art Gedächtnistheater herzustellen erlauben, in dem abwesende Bilder aufscheinen können. In seinem Dialog mit Peter Weiß spricht Farocchi 1979 dann auch von der Topographie der Kultur der Arbeiterbewegung. Heute gelte es, so bemerkt er in dem Porträt, das Versunkene, nicht mehr Sichtbare aufzugreifen. Aus der Artikulation der Beschreibung folgt das Weltverhältnis des Filmemachers als Selbstverhältnis und umgekehrt. Die filmische Montage der Ideen, ein Begriff von Eisenstein, den Farocki in Zwischen zwei Kriegen aufgreift, ist Farockis zentrales Instrument dieser Artikulation der Verhältnisse. In diesem Essayfilm Zwischen zwei Kriegen von 1976, einem, wie er sagt, Film über die Ausrichtung der Arbeit, in dem es, wie es im Vorspann heißt, nicht um die Schmerzen und Qualen des Arbeitstages geht, kündigt die Stimme des Filmemachers nicht nur einen Inhalt, sondern auch ein ästhetisches Programm an. Inspiriert von den Theorien Alfred Sohn-Redls, darauf hat Thomas Elsässer gestern schon hingewiesen, zeichnet Harun Farocki hier die politischen Folgen der Umstrukturierung defizitärer Zweige der deutschen Stahl- und Montanindustrie während der Weimarer Republik nach, verhandelt gleichzeitig aber auch ökonomische Produktionsbedingungen als Grundlage der Form seines Films, wie Sie hier sehen. In einer Sequenz, die mehr als 4 Minuten dauert, zeigt der Filmemacher sehr präzise technische Abläufe der Koksproduktion im Ruhrgebiet, die 1927 zum Verschwinden der, wie es heißt, kleinen Arbeit beitrugen. Der Text, den der Filmemacher selbst aus dem Off dazu spricht, stammt aus dieser Zeit, also aus den späten 20er Jahren.
In den neuen Kokereien, die man jetzt in den Verbund integriert hat, ist die menschliche Arbeit so gut wie überflüssig geworden. Etwa 60 Ofenkammern bilden zusammen eine Batterie. Auf ihr fährt die Kohleneinfüllmaschine entlang. Die Deckel einer Ofenkammer werden geöffnet und eine Rutsche wird in sie hineingesenkt. Durch diese gleitet die Kohle in die Kammer. Die einzelne Ofenkammer ist etwa 10 Meter lang und 3 Meter hoch, aber sehr schmal, manchmal nur 50 Zentimeter. Die einzelne Ofenkammer ist gebaut aus feuerfesten Steinen, deren Wände von Gas beheizt in hellrot erglühen. Wenn der Koks gar ist, nach 25 oder 30 Stunden, tritt die Ausdrückmaschine in Tätigkeit. Diese Maschine ist anzusehen wie ein großer Finger, ausgestreckt aus einer großen Faust. Auf Schienen läuft er neben der Batterie. Der Finger, ein mannsdicker Stahlstempel, drückt den Koks, der im Ofen zu einer Art Kuchen zusammengebacken ist, durch die Ofentür auf der anderen Seite heraus.
Der historische Text wird zu dieser Einstellungsfolge nicht bloß angelegt, um den Abläufen der Koksherstellung einen Namen und eine Funktion zuzuweisen, die den Bildern nicht ohne weiteres ablesbar wäre. Aus der Gegenüberstellung von Wort und Bild, die hier eine Zeitspanne von 50 Jahren eröffnen, wird die Langlebigkeit einer Produktionsform deutlich. Am Ende verweist der Textbaustein aus dem Off schließlich noch auf die ästhetische Dimension der filmischen Registratur der Industriearchitektur. Die große Wolke Wasserdampf, vor der sich der Filmemacher hier auch mit einer Einstellung verneigt, sollte Jahrzehnte später einen ganzen Film von James Benning beschäftigen. Hier wird Farockis Realismuskonzeption offensichtlich, die sich nicht einfach mit dem von Nora Alter eben zitierten Brechtschen Diktum über die mangelnde Aussagekraft einer Fotografie der Kruppwerke begnügt, die, wie es heißt, fast nichts über diese Institute hergibt, sondern bei Farocki viel mehr auf das Enigmatische setzt, mit dem die Kunst auf die Rätselhaftigkeit des Wirklichen reagiert. Das Pendant zu dieser kleinen Industriesymphonie, die Sie eben gesehen haben, also davon nur einen Ausschnitt, ich habe nicht die 4 Minuten gezeigt, ist in dem Film eine mehrminütige Kamerafahrt, die Alex Albero, ich danke ihm dafür, gerade gezeigt hat, mehrmals, die eine Fabrikmauer entlang bis zum großen Verbindungsrohr führt, dem Symbol wirtschaftlicher Rationalisierung der Schwerindustrie. Aus dem Off ist an jener Stelle im Film die Stimme des Schlotbarons zu hören, der mit abstrakten Schlagworten jener Zeit operiert wie Zinsknechtschaft und Verbund. Zeigt das lange Travelling hier die Natur der ökonomischen Verhältnisse an? Der Fotograf im Film sagt, dass Fabrikmauern undurchdringlich, unübersteigbar die kapitalistische Produktionsvernunft einschließen. So holt der kollagierte Text des Schlotbarons hier etwas von der Erkenntnis herein, die Farocki von Sohn Redl über den Zusammenhang von Wirtschaft, Nationalsozialismus und Krieg abgeleitet hat. In seinen späteren Filmen, in denen er sich einerseits der Archäologie zeitgenössischer Bilddispositive und andererseits Rahmenanalysen gesellschaftlicher Rollenspiele widmet, sollte Farocki freilich zu anderen künstlerischen Formen politischer Analysen finden. Helmut Färber notiert jüngst in seinem Gruß für Harun Farocki, der in Trafik publiziert wird, Zitat: Um hereinzukommen in diese seine Forschung des Gebrauchs der technischen Bilder mit dem Mittel der technischen Bilder, musste Farocki sich von den Brechtschen Lehrstückmodellen lösen und von deren Zuversicht. Zitat Ende. Letzteres gilt nicht nur für die essayistischen Kompilationsfilme und Installationen, sondern auch für die dokumentarischen Rahmenanalysen, die keine Utopie mehr eröffnen wollen, auch keine Mythologien mehr dekodieren, sondern das Regelwerk aufscheinen lassen, das die Dinge innerhalb einer Gesellschaft sagbar und sichtbar macht. Harun Farocki bezeichnete sich selbst als Schulabbrecher. Er war von früher Jugend an überzeugter Autodidakt. Das Stück »Die heilige Johanna der Schlachthöfe« entdeckte er als Uraufführung und zu einer Zeit, als Brecht noch nicht auf den Lehrplänen der Schulen stand. Gangsterfilme und Western waren die Passion seiner Gymnasialzeit. In dem autobiografischen Text »Rote Bertha geht ohne Liebe wandern«, dessen rätselhafter Titel der Eselsbrücke eines Berliner Filmvorführers geschuldet ist, schreibt er, Zitat: Ich riss endgültig aus, zog nach West-Berlin, schlug mich, dem Beispiel der Beatniks folgend, mit Hilfsarbeiten durch und wohnte in allerlei Bruchbuden. Ich ging auch auf eine Abendschule und machte dort das Abitur nach. Als ich Harun letztes Jahr hier am Haus der Kultur in der Welt das letzte Mal gesehen habe, im Mai, war das kurz vor einem Abiturtreffen. Und er hat mir erzählt, wie wichtig diese Abendschule und wie besonders diese Abendschule war. Der Sohn eines indischen Arztes war noch nicht volljährig, vor der ihm zugedachten rigiden Erziehung geflohen, um sich in seiner zukünftigen Wahlheimat selbstbestimmt zu bilden. Immer wieder führen seine Filme vor, wie es möglich ist, sich widrigen Verhältnisse zu Trotz Erkenntnisse zu verschaffen. Ging es in früheren Filmen noch darum, die hinter den äußeren Erscheinungen versteckte Welt zu enthüllen, wie in Zwischen zwei Kriegen oder das Falsche der Gesellschaft des Spektakels im Sinne von Guy Debord als Teil des Realen darzustellen, wie in ein Bild, so konzentrieren sich spätere Filme auf die Frage der Herstellung von Wissen. Nach Jacques Rancière besteht die Lehre des pädagogischen Revolutionärs Joseph Jacoteau in der Annahme, dass die sogenannten Unwissenden den Status von Gleichberechtigten erlangen können, wenn sie erkennen, wie sie sich etwas aneignen können, das sie noch nicht wissen. Diese Lehre geht von der freilich idealistisch begründeten Moral einer Kommunikation aus, in welcher der andere, Zitat, als intellektuelles Subjekt anerkannt wird, das fähig ist, zu begreifen, was ein anderes intellektuelles Subjekt ihm sagen will. Zitat Ende. Wesentlich ist also dabei, die Gleichheit nicht als zu erreichendes Ziel, sondern als Ausgangspunkt aufzufassen, wie Rancière schreibt, als eine Annahme, die es unter allen Umständen zu bewahren gilt. Ich würde nun behaupten, dass Harun Farockis Form des Beobachtens eine solche Gleichheitsannahme zugrunde liegt und dass diese sowohl in der Geste des Filmens als auch in der Arbeit der Montage sich niederschlägt. Das bedeutet, dass sich dieses zutiefst demokratische Prinzip auf die Menschen vor der Kamera wie auch auf die Zuschauer beziehen lässt. Keineswegs soll damit gesagt werden, Farockis sogenannte direkte Dokumentarfilme hätten keinen Standpunkt. Eher soll damit ihr Bestreben und ihre Form gefasst werden, sich auf den Prozess des Denkens und auf die Arbeit der Bilder zu beziehen. Das Prinzip, das Verhocki gleichsam als unwissender Lehrmeister vorstellt, dient dazu, die Grundlagen der eigenen Feldarbeit und auch den Bauplan eines Films, dessen Idee als Prozess der Wissensaneignung nachvollziehbar zu machen. Als wesentliche Basis auch der Vermittlung seiner enzyklopädisch angelegten Analogien und als epistemologische Matrix seiner Bildanalysen dient immer wieder eine Filmkultur, die man als cinephil bezeichnen kann, Raymond Belour hat das gerade ausführlich dargestellt, und die Verhocki nicht in der Schule, wohl auch nicht in der Filmschule gelernt, sondern über Jahrzehnte schon seit Jugendtagen sich selbst angeeignet hatte. In einem Dialog über Essay-Film, den ich letztes Jahr mit ihm führte, notierte er, ich zitiere ihn, man muss Materialien immer wieder durchgehen, um vielleicht einen Gedanken zu gewinnen. Von den Kompositionsregeln des Films, auch und gerade des industriellen Spielfilms, ist da viel zu lernen. Zitat Ende. Ich möchte jetzt abschließend einen Ausschnitt aus einem jüngeren Film von ihm zeigen, in dem er beobachtet, wie Arbeitslose geschult werden.
Sie hatten natürlich das Problem, dass Sie nicht unbedingt einem kompetenten Bankmenschen gegenüber saßen. Geht halt nicht bei uns, ne? Wir können nicht überall kompetent sein. Insofern, Sie waren so ein bisschen schnippig, hatte ich den Eindruck. Schnippisch. Waren Sie das aus diesem Grund oder war das unbewusst zufällig?
Ja, das Lächeln, das war, konnte ich mir nicht verkneifen.
Haben Sie das auch so empfunden?
Ja.
Das ist alles gefährlich, ne? Das wirkt dann so ein bisschen arrogant.
Mhm, zum Beispiel?
Der Fick. Also anfänglich noch schlimmer, fand ich. Das sieht man dann auch.
Ja. Ja, Frau Maas, bei uns steht also wieder ein recht umfangreicher Einstellungszyklus an. Wir sind also als aufstrebendes Bankinstitut wie jedes Jahr auf der Suche nach talentierten Nachwuchskräften, die dem Bankgeschäft was abgewinnen können. Das Bankgeschäft hat ja viele Facetten.
War Harun Farocki persönlich kein unwissender Lehrmeister im Sinne der Figur des Exilrevolutionärs Jacques Cousteau, von der Rancière berichtet, so liegt seinen Filmen dennoch, die diesem historischen Lehrmeister verwandtes Interesse für ein demokratisches Anliegen zugrunde, nämlich die gerechte Verteilung des Wissens. In seinen genauen und detaillierten Beobachtungen sozialer Schauplätze tauchen Momente des Dissenses auf, geboren aus der Fähigkeit kleiner Leute ohne Eigenschaften, könnte man sagen, Kritik an der Evidenz des Sichtbaren zu üben und neue Topografien des Möglichen, wie es bei Rancière heißt, zu entwerfen. Am Material der Szenen von Schulungen, Verhandlungen und Expertenrunden lässt die Analytik seiner Montagen die Stellen hervortreten, an denen die Hierarchien der Redner und Diskurse in die Krise geraten, wie Sie eben gesehen haben. Den Fluchtpunkt seiner beobachteten Filme bilden Momente, in denen sich zeigt, in welchem Maße emanzipierte Menschen emanzipatorisch wirken können. Wenn etwa eine junge Schulabgängerin, wie eben gesehen, das diskursive Dispositiv enthüllt, innerhalb dessen die Einübung in ein Bewerbungsgespräch stattfindet. Sie dreht den Anspruch an die Übungsteilnehmer um, hier möglichst ganz zu erscheinen, indem sie auf das falsche Spiel der Trainer hinweist, die das Versprechen auf ein Arbeitsverhältnis zu verkörpern suchen. Es ging Harun nicht darum, in seiner Arbeit die Wahrheit, etwa über kapitalistische Produktionsweisen oder den Einsatz von Überwachungstechnologien, zu behaupten. Das genaue Beschreiben des Gegenwärtigen war sein Ziel, verbunden mit dem Versuch, Geschichte aus dem Heutigen heraus abzuwägen. Die Stelle, die alle seine Filme dem Zuschauer zuweisen, ist diejenige der kritischen Arbeit der Montage. Die Übung liegt darin, aktiv an der Wahrnehmungs- und Erinnerungsarbeit eines Films teilzuhaben, dessen ständig variierte Elemente schon beim Betrachten im Geiste stets neu zusammengefügt werden. Es geht also nicht darum, zur Erkenntnis einer Wahrheit über soziale, politische oder ökonomische Interessen, welche die Industriearbeit bestimmen, oder aber über Film, über den kulturellen Gebrauch technischer Bilder, hinzuführen, sondern darum, den Prozess einer solchen Suche nach Erkenntnis offenzulegen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, ich nochmal. Wir machen eine Stunde Pause. Dann erstmal vielen Dank nochmal für die Beiträge von Christa Blümlinger, von Raymond Bilur, von Nora Alter und Alexander Albaro. Und wir sehen uns um 14 Uhr, also in 67 Minuten wieder, zu dem zweiten Panel mit Philippa César, Dietrich Dietrichsen, Klaus Viborni und Anselm Franke. Vielen Dank, bis dahin.